Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie und euch wieder herzlich willkommen heißen zum Podcast Kulturelle Transformation von Kubus, Kultur, Business, Zukunft, dem Weiterbildungs- und Coaching-Programm in Baden-Württemberg, das freie Künstlerinnen und Kulturschaffende aller Sparten bei den Herausforderungen der Selbstständigkeit und auch bei generellen Fragen der kulturellen Entwicklung unterstützt. Mehr dazu unter www.kubus.de. Mein Name ist Patrick Vöhl und ich freue mich sehr, unsere heutige Gesprächspartnerin vorstellen zu dürfen. Anna Schiefer, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Patrick, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Anna Schiefer ist bildende Künstlerin, die sich auch mit theatralen und architektonischen Formen und Fragen beschäftigt. Sie hat in der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart studiert und dann ein PhD in künstlerischer Forschung in Frankreich gemacht. Sie unterrichtet unter anderem Kunst für Studierende der Stadtplanung und Architektur an der BTU in Cottbus in Brandenburg. Und sie hatte unter anderem für 3 Jahre ein Atelier am Künstlerhaus in Stuttgart und dort ist sie auch nach wie vor engagiert als stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins. Frau Schiefer hat also umfängliche Einblicke und Erfahrungen in die kulturelle Transformationsarbeit und die verschiedenen Transformationsfelder und ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit dir, also nochmal herzlich willkommen. Und es ist so, wir haben natürlich verschiedene Fragen, die sich mit deiner Biografie und deinen Kompetenzen beschäftigen. Aber es gibt am Anfang von dem Podcast immer 2 Fragen, die ich allen GesprächspartnerInnen stelle, damit wir auch so ein bisschen vergleichen können, wie darauf geantwortet wird. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, was verstehst du eigentlich unter dem Begriff der Transformation?
Steile Frage, danke. Ich bin ja in erster Linie, der Lebenslauf klingt immer so formell und so weiter. In erster Linie bin ich natürlich Künstlerin und Bildhauerin. So. Das ist das, wo, wie ich auch an die anderen Aufgaben rangehe, wenn ich jetzt unterrichte oder auch in Organisationen oder mit dem Kuratieren arbeite und so weiter. Transformation ist natürlich für die Bildhauerei erstmal grundlegend. Eigentlich bedeutet, ist Transformation alles, wenn Veränderungsprozesse stattfinden. Und das ist, klingt jetzt so, als wäre das total normal und alles wären Veränderungsprozesse, ist aber eigentlich die grundlegende Frage normalerweise in der Kunst, womit wir uns meistens beschäftigt haben früher, ist, wie kommt das Neue in die Welt? Ne? Also die Creatio ist nihilo, die Kunst muss neu sein, es muss irgendwas erfunden werden, das ist was noch nie da gewesen, das soll vom Himmel fallen. So, das ist so eigentlich das Dispositiv, vor dem Künstlerinnen und Künstler eigentlich arbeiten, so wie funktioniert das Neue und der Begriff der Transformation ist eigentlich dem entgegengesetzt. Da geht es eigentlich darum, was ist eigentlich da und wie kann sich das ändern, was da ist. Das ist eigentlich eine viel zeitgenössischere Frage. So, gehe ich jetzt irgendwo hin und und man wartet nicht aufs Wunder, sondern man guckt, okay, was sind Prozesse, was sind Auslöser von Prozessen und wie kann mit diesen Prozessen, die da sind, gearbeitet werden. Ja. Habe ich die Frage beantwortet?
Ja, na klar. Also da gibt es ja kein Maß. Aber schon mal vielen Dank. Ich finde den Aspekt sehr interessant, dass du so diesen Unterschied von Neuen und von dem, was da ist und der entsprechenden Veränderung machst. Du hast zwar gerade gesagt, dass du natürlich primär bildende Künstlerin bist, aber wie gesagt, du machst ja auch noch spannende andere Sachen, die wahrscheinlich auch mit Transformation zu tun haben. Du unterrichtest unter anderem Kunst für Studierende der Stadtplanung und Architektur an der BTU in Cottbus, wie schon gesagt. Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen erzählen, welche Rolle Kunst und Kultur in der Stadtplanung spielen, weil das ist ja ein super spannendes Thema, was gerade viele Städte beschäftigt, wie sie in zum Beispiel Überlegungen der Stadtentwicklung und Stadtplanung auch mehr wieder künstlerische und kulturelle Aspekte mit reinbringen. Also was sind da so deine Themen und deine Erfahrungen?
Es ist, glaube ich, so, dass Cottbus eine der wenigen, wenn nicht die einzige Hochschule ist, die bildende Kunst also als Pflichtveranstaltung für Stadtplanerinnen und Stadtplaner anbietet oder vorschreibt. Das hat mit dem Cottbuser Modell hängt es zusammen, dass so ein bisschen die Dinge, die Fachbereiche verschränken will. Das ist natürlich sehr wertvoll. So, und muss man auch immer weiter verteidigen, natürlich in hochschulpolitisch. Aber Erstmal war das so, als ich da angefangen habe, dass natürlich die Architektin und die StadtplanerInnen da gemeinsam so unterrichtet werden. Es ist mir aber irgendwann dann aufgefallen, dass das dass da die Interessenslagen und auch die Dinge, die man machen könnte, eigentlich ganz unterschiedlich sind. Also sprich, wenn die Architektin, also deren Interesse an bildender Kunst ist durchaus, also ein Interesse an der Form. Also wie kann ich was gestalten, auch formal einfach, formale Aspekte. Wie kommt aus dem Material irgendwie was formal Interessantes raus? Und bei den StadtplanerInnen gibt es verschiedene Gruppen. Da gibt es auch die, die was Schönes machen wollen, die auch irgendwie an kreativen Prozessen interessiert sind, so an sich. Dann gibt es die, die interessieren sich für die Verwaltung, also für Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge zu ordnen, Richtlinien und so weiter, wie kommen die zustande zum Beispiel. Und dann gibt es diejenigen, die an sozialen Fragen interessiert sind. Die interessieren sich, wie eine Stadtgesellschaft funktioniert, wie kann und mit solchen Dingen. Und als ich angefangen habe, haben wir einfach für die Architektinnen und für die StadtplanerInnen die gleichen Sachen angeboten. Freihandzeichnen, draußen oder bildhauerische Aufgaben, mit Material arbeiten und in der Erde buddeln und so. Also dass man einfach einen Zugriff oder einen Bezug zum Umraum bekommt. Das ist auch nach wie vor wichtig. Also natürlich kann ich in der Erde buddeln und Sandburgen bauen und so weiter. Und da kriege ich auch ein Gefühl dafür, was ist Transformation und so, was ist im Gelände schon da, wie kann ich Dinge zusammenbringen. Interessanter wird es, wenn man am Strand eine Sandburg baut und kommen andere Besucher, ja, die wollen sich da sonnen und so, also neben dem Kurs. Ja, aber also was ich jetzt auch plane für das nächste Jahr, ist, dass man da gezielter noch einfach Social Engaged Art, also künstlerische Praktiken, die eher so mit der sozialen Plastik zu tun haben, da speziell für die StadtplanerInnen einbindet oder Kunst im öffentlichen Raum und so weiter. Genau, weil da das noch ein Nährboden dafür ist, glaube ich, und das noch eigenständiger machen könnte. Ja. Aber in meiner eigenen Praxis ist es auch so, dass ich zum Beispiel, das hatte ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, ich habe einen Verlag und ich habe einen Verlag für Handbücher. Mhm. Also das mit meinem Kollegen Björn Kühn zusammen, auch ein bildender Künstler, haben wir 2016 einen kleinen Künstlerbuchverlag, Künstlerinnenbuchverlag gegründet. Und wir haben, glaube ich, 15 Publikationen bisher rausgebracht. Und da geht es eigentlich auch um Fragen der Transformation insofern, als dass wir Anleitungen verlegen, also von KünstlerInnen. Und wenn die Idee ist dabei, dass ein Kunstwerk eine Prozessualität aufweist, sobald es ein Handbuch hat, also wie zum Staubsauger kann man sich das vorstellen, zum Staubsauger gibt es eine Anleitung, das bedeutet, der Staubsauger läuft auf eine bestimmte Weise und wenn der kaputt ist, auch ein wichtiger Schritt der Transformation, etwas ist kaputt gegangen, diese Transformation ist ja nicht immer toll, ne? Das ist was kaputt, wenn was zerbricht oder so, ist es transformiert. Und dann ist eigentlich die spannende Frage, wie kann die Transformation weitergehen, so nachdem es irgendwas eine Dysfunktion aufweist. Ja, also genau. Und in dem Verlag für Handbücher versuchen wir eben Praxen von Künstlern auf ihre Transformation hin zu befragen. So.
Mhm. Vielen Dank. Ich hätte dich jetzt nach der Rolle von KünstlerInnen bei der Transformation der Gesellschaft befragt, aber vielleicht kannst du ja mal so ein paar Beispiele nennen aus dieser Handbuchreihe. Das finde ich sehr spannend. Was sind das für Themen oder für Überschriften, die ihr da verlegt? Vielleicht kann man da ja auch schon ein bisschen was ableiten, was die Rollen oder die Möglichkeiten von Künstlerinnen und Künstlern bei der Transformation der Gesellschaft spielen.
Ja, also erstmal gehen, das ist ein bisschen niederschwelliger bei uns. Es ist, wenn man von künstlerischen Praktiken ausgeht, sind die ja häufig sehr hermetisch. Und die beschäftigen sich mit sich, die beschäftigen sich mit Farbe in der Malerei oder die beschäftigen sich mit Ameisen. Das sind auch häufig so Skillsets, die so sehr, sehr eng sind. Also da weiß jemand genau Bescheid, wie die Flechte in dem und dem Kontext sich verfärbt oder so. Und was wir machen mit dem Verlag ist erstmal grundsätzlich die Einbettung davon in andere Kontexte zu eruieren und aufzuzeigen und die Möglichkeiten davon einzugreifen und tatsächlich Veränderungen hervorzubringen, danach zu schauen. Also die letzten drei, wir bringen immer so mehrere Bücher auf einmal heraus, das nennen wir Organon, also wir arbeiten am vierten Organon, es gab bisher Organon 1, 2 und 3. Und das letzte hat sich sehr mit dem öffentlichen Raum beschäftigt. Da hatten wir ein Buch zum Beispiel von einem Medienwissenschaftler / Kurierfahrer aus den USA, Joshua Lehrer heißt der, und der hat ein Buch gemacht, das heißt Sign and Return. Da gibt's auch einen eigenen Podcast zu diesem Buch. Das beschäftigt sich mit der Kommunikation, mit den Kommunikationswegen der Stadt aus der Sicht des Lieferanten. Also er hat selbst als Kurierfahrer gearbeitet, und was heißt es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, was sind Wege dann, wie verändert sich die Stadt, was ist die Stadt auch als todbringende Situation, also die Gefahr da drin, die Kommunikationswege da drin, was für Orte sind es, die man dann verbindet, und auf diese Weise, wie fügt man sich da ein. Dann hatten wir ein Buch, das sich beschäftigt, von einer Game Designerin auch aus den USA, Mary Flanagan, das sich mit Himmel und Hölle Spielen beschäftigt. Mhm. Also so verschiedene, auch als Modell. Also sie hat verschiedene Kontexte in der Stadt, der Mieten, der sozialen Zusammensetzung und so weiter formalisiert in so kästchenartige Gebilde, die man dann in der Stadt selber aufmalen kann. Und Mapsquatch heißt das Buch, und dann kann man eben da drin springen, hüpfen und Steinchen werfen. Genau. Und sind natürlich sehr, sehr spielerische Herangehensweisen. Dann haben wir noch ein Berliner Duo, was so ein Buch gemacht hat zum Spazierengehen bei Nacht. Also, ein bisschen lyrischer.
Okay, vielen Dank. Bevor ich zur nächsten Frage komme, vielleicht noch eine kleine Bitte. Du hast vorhin die soziale Plastik erwähnt. Vielleicht könntest du ganz kurz erklären, was das ist, weil das vielleicht nicht allen Hörerinnen und Hörern klar ist, was damit gemeint ist.
Habe ich das erwähnt in meiner Wirtschaftsmeinung? Naja, also wenn ich arbeite selbst sehr viel mit Material auf der einen Seite, ne? Transformationsprozess mit Material, was man normalerweise unter Plastik versteht, also Dinge aus Stein, Dinge aus Metall. Arbeite ich mit alten Herstellungstechniken oder Bearbeitungsprozessen, die so ein bisschen widerständiger sind, ein bisschen komisch, so zum Beispiel gegen Rost nicht eben lackieren, sondern schwärzen. Also das ist ein Vorgang, wo man Metall so einstreicht und dann so verbrennt und so, und dann gibt es so eine schwarze Patina, also so in Auseinandersetzung zu gehen mit dem Material. Und der Begriff der Skulptur, der hat sich irgendwann so geschichtlich auch ein bisschen ausgedehnt, weil natürlich so ein Vorgang, so eine Auseinandersetzung mit dem Material halt auch immer mehrere Menschen schon historisch einbezogen hat. Und irgendwann ist es aufgefallen, dass diese Menschen eben auch zu der Skulptur gehören. So, das ist oder was passiert dann später mit der Skulptur? Ich habe zum Beispiel eine Arbeit, da habe ich Flaschen geblasen. Ist auch eine Kollaboration mit meinem Partner Björn Kühn. Da haben wir Flaschen geblasen und dann so Obstgeist gemacht in diesen Flaschen. Also das ist schon ein ganz langer Prozess von Werdung und so weiter rausgegangen. Und anstatt eben diese Flaschen dann auszustellen, ist der letzte Schritt dieser Skulptur, dass man die gemeinsam trinkt, und wir machen so Workshops zum Toasting, also zum Trinkspruch erstellen und machen. Und das sind dann immer so Gruppen, die dann um eine Flasche sich bilden, und dann trinken alle gemeinsam diesen Obstgeist aus dieser Flasche, und jeder hat dann so eine Art Zukunftsvorstellung, oder das verbildet sich auch diese Gemeinschaft anhand von diesem Objekt. Da, also in meiner Praxis ist es so, dass die soziale Plastik häufig eben an der physischen Skulptur gebunden ist. Also das soziale Geschehen kann, es ist aber, glaube ich, grundsätzlich ist es so, also der Begriff ist auch bei Beuys sehr stark, von Beuys sehr stark geprägt worden, dass eben soziale Strukturen, wie beispielsweise ein Kunstverein, ist auch eine soziale Plastik, oder jedes Zusammenkommen irgendwo kann auch als soziale Plastik verstanden werden. Und gerade in den letzten Jahren ist diese Art, Kunst zu machen, immer mehr im Kommen. Natürlich auch, weil die Gemeinden alle Probleme haben und Künstlerinnen häufig auch billiger sind als Sozialarbeiter. Und also da gibt es natürlich Probleme damit, wie das eingesetzt wird. Aber ja, es ist trotzdem ein sehr wichtiger Teil des Kunstdiskurses. Mhm.
Ja, vielen Dank. Du hast gerade das Künstlerhaus schon erwähnt in Stuttgart und du hattest dort selbst 3 Jahre lang ein Atelier. Willst du uns vielleicht kurz was über diesen Ort erzählen? Du bist da ja nach wie vor selber auch aktiv als stellvertretender Vorstandsvorsitzende. Aber vielleicht kannst du so ganz kurz erzählen, was es gibt ja in Deutschland viele Künstlerhäuser, aber sind ja manchmal ein bisschen unterschiedlich so in ihrer Ausrichtung. Was macht denn das Künstlerhaus in Stuttgart aus?
Ja, da komme ich gerade her. Mhm. Wir hatten eine Sitzung, weil wir Workshop, eine Open School planen, eine Workshop-Reihe im Stadtraum für nächsten Herbst. Morgen gehe ich wieder hin, weil begrüßen wir die neuen Stipendiatinnen, die Atelierstipendiatinnen auf der Atelieretage. Da hört man schon, es gibt eine Atelieretage. Also das ist das Besondere im Künstlerhaus Stuttgart, dass es viele Dinge unter einem Dach beherbergt. Das sind zum einen die Atelierstipendiatinnen. Ich glaube, aktuell sind es 6 oder 7 Studios, die wir vergeben. Das ist das einzige Studio, was nichts kostet in Stuttgart. Also Atelierraum ist wie überall knapp und teuer. Als ich von den 3 Jahren, die du bereits erwähnt hast, als die vorbei waren, bin ich ausgezogen aus dem Künstlerhaus und bin in ein städtisches Atelier gezogen. Also vom Kulturamt. Vom Kulturamt ist es bezuschusst ein Stück. Also die Kaltmiete ist bezuschusst, die Nebenkosten muss man ganz tragen. Das ist teuer. Da ziehe ich jetzt gerade aus und das Kulturamt in Stuttgart bezuschusst 4 Jahre lang. Die sind bei mir abgelaufen. Da war ich gerade mit meinen Stadtplanerinnen und habe am Strand eine Sandburg gebaut. Da rief der Mann vom Kulturamt an, nee, sogar vom Liegenschaftsamt in Stuttgart an und hat gesagt, ja, ihre 4 Jahre sind abgelaufen. Wann machen wir die Übergabe? Und ich war so, welche 4 Jahre? Das hatte ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm, dass die 4 Jahre ablaufen. Das war jetzt vor ein paar Monaten. Genau, jetzt habe ich morgen tatsächlich die Übergabe des städtischen Ateliers. Ja, und muss erstmal um Lager mich kümmern und so weiter. Und es ist schwierig. Und das Künstlerhaus ist da tatsächlich so ein Ort, wo diese Sorgen und so ein Stück weit man erstmal nicht hat. Also ich hatte das Glück, dass ich nach dem Studium ziemlich direkt da ein Studio bekommen hatte. Und das hat mir sehr viel ermöglicht. In dieser Zeit habe ich mein PhD zum Beispiel gemacht. Ich habe erstmal, weil man nicht daran denken muss, dass man diese Kosten ja reinkriegen muss, also für das Atelier, hat man die Möglichkeiten, ganz anders zu arbeiten. Also Dinge nicht für den Verkauf zum Beispiel herzustellen. Mhm. Und ich glaube, wir müssen in Baden-Württemberg noch nachrüsten, weil also die selbst bezuschussten Ateliers sind immer noch doppelt so teuer wie die in Berlin. Und das muss ja eigentlich in einem reichen Bundesland nicht sein. Mhm. Aber ich sollte vielleicht noch mehr über das Künstlerhaus erzählen.
Naja, also vielleicht noch ein bisschen mehr, also wenn es möglich ist, so auch über das Künstlerhaus, aber vielleicht auch so vielleicht in die Richtung gedacht, welche Rolle solche Künstlerhäuser oder jetzt das Künstlerhaus in Stuttgart spielen, über diesen vielleicht Ort der Kunstproduktion hinaus und vielleicht auch so eine Perspektive, wie sich solche Orte aus deiner Sicht, Stichwort Stadtentwicklung, soziale Plastik und so weiter, auch weiterentwickeln sollten und könnten.
Ja, im Künstlerhaus ist es so, dass wir so eine besondere Struktur haben, dass wir eine künstlerische Leitung auf 3 bis 5 Jahre berufen. Das ist jetzt auch wieder an der Zeit. Also wir hatten jetzt letzte Woche die Auswahlsitzung für die neue künstlerische Leitung, die im Januar beginnt. Also ich kann jetzt noch nichts dazu erzählen. Die Vertragsverhandlungen laufen noch so. Mhm. Aber wir sind zuversichtlich, dass das eine Veränderung geben wird. Und es ist natürlich eine sehr wichtige Persönlichkeit, die das, die prägt auch das Engagement mit der Stadtgesellschaft oder was da natürlich stattfindet, weil also die künstlerischen Mittel sind dann auch gebunden an dieser Position und wir haben insofern einen Einfluss, als wir das natürlich auswählen und wir haben jetzt auch bei der Ausschreibung großen Wert darauf gelegt, dass die Einbindung in die Stadt stattfindet. Aber man kann es natürlich nie immer sagen, weil das Besondere am Künstlerhaus auch ist, dass die Freiheit der Kuratorin oder des Kurators ganz hoch gehängt wird, dass die machen können, was sie wollen. So. Aber dieser Begriff des Kurators hat sich auch sehr gewandelt natürlich in letzter Zeit. Also während das Künstlerhaus ist jetzt bald 50, also so zwischen 40 und 50 Jahre alt. Und als das gegründet wurde, hat das eine große Rolle gespielt in der Prägung des Kuratorenbegriffes, wie er dann erstmal war, also des herkömmlichen Kuratorenbegriffes, des Alleinherrschers, auch des Freigeistes, der also eben das Neue macht, nicht das Andere, die Veränderung, sondern das Neue in die Welt bringt, das Neue auch nach Stuttgart bringt. Also eine große Frage war immer, okay, wie kommt der Einfluss von außen, was kann man sich reinholen, das dann so einschlägt und die Transformation bringt, natürlich auch eine wichtige Frage. Ja, aber jetzt sind wir eben mal historisch an einem anderen Punkt. Also wir haben uns auch, wir haben eine Klausurtagung gemacht, die gibt es immer wieder, also mit Beirat und Vorstand und haben uns getroffen im Wald mehrere Tage im Herbst und haben uns so überlegt, wo wollen wir eigentlich hin, was soll mit, also schreiben wir überhaupt eine künstlerische Leitung aus? Ist das überhaupt eine Frage, die man sich noch stellen kann? Oder machen wir ein anderes Format der Hausnutzung, kommen dann immer andere Nutzer rein, kann man das mehr an die Werkstätten, wir haben ganz viele Werkstätten auch im Haus, historisch schon, die sich immer wieder, die natürlich ganz anders einwirken, dadurch, dass, also da kommen auch Menschen ins Haus, die sonst nicht in die Ausstellung gehen würden, sondern die machen halt, die töpfern was für Weihnachten oder so. Es gibt eine Keramikwerkstatt, eine Fotowerkstatt, also eine Lito auch, also so auch für so historische Techniken. Ja, wir haben uns eben auch mit Werkstattleiterin eben zu einer Klausur getroffen und haben schon überlegt, dass man jetzt anders arbeiten will. Und zwar eben auch im Hinblick auf die urbane Veränderung, auf eine Arbeit mit der Stadtgesellschaft, mit der Gemeinschaft, die Vergemeinschaftung auch des Hauses. Also weg von einem Leuchtturm der internationalen Kunst, was das Künstlerhaus historisch immer war, hin zu einem Leuchtturm der Kollaborationsprozesse. Das war so ein bisschen der Wunsch, wie weit sich das einlöst jetzt nach dem Leitungswechsel, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir sind natürlich hoffnungsvoll. Mhm.
Ja, vielen Dank. Das finde ich ein schönes Wort. Leuchtturm der Kollaborationsprozesse. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir in allen Städten brauchen. Jetzt nochmal vielleicht ein bisschen also erstmal vielen Dank auch für diese internen Einblicke und dass ihr euch auch da mit euch selbst beschäftigt. Vielleicht jetzt nochmal generell zur Situation der Künstlerinnen und der Künste in Deutschland. Du hast es ja schon so anklingen lassen, dass der Raum überall schwierig und gerade weil er teuer ist und so weiter ein wichtiges Thema ist. Weil wie würdest du generell die Situation der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland einschätzen? Und was möchtest du da vielleicht auch positiv hervorheben? Aber was muss sich aus deiner Sicht auch möglicherweise in der Kulturpolitik zum Beispiel verändern, damit sich dieser Bereich und die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, auch weiterentwickeln kann oder stärken kann?
Ja, danke für diese Frage. Da denke ich schon länger drüber nach. Und es gibt natürlich viele Stipendien. Das ist super. Ich hatte auch selber das Glück, einige von Stipendien zu haben. das mit der Stipendienwirtschaft, die ist in der Krise, das ist jetzt auch nichts Neues. Zum Beispiel hatte ich ein Stipendium vom Ministerium hier in Baden-Württemberg für Künstlerinnen und WissenschaftlerInnen auf dem Weg zur Professur. Also das, da war ich die einzige Künstlerin drin, da waren vor allem MedizinerInnen und also die Hochschulen konnten Leute vorschlagen, das ist ein super Programm, über 2 Jahre wird man da gefördert. Man über die Hochschule, also ich hatte mit der Akademie der Bildenden Künste, war ich da drin, und aber die anderen Hochschulen hatten auch da Menschen und es gab ab und zu mal ein Treffen. Und die Wissenschaftlerinnen hatten einen Vertrag, also einen Arbeitsvertrag, und ich hatte ein Stipendium. So. Weil ich eben Künstlerin bin. So. Mhm. Und dann am Ende des Stipendiums wurde ich schwanger. Ja, das ist, das Stipendium war extra für also Menschen in der Postdoc-Phase mit Kind. Also Kind war auch eine Voraussetzung, um da in dieses Programm aufgenommen zu werden. Und ich wurde schwanger und dann, wenn man sich das Elterngeld dann berechnen lässt, dann sind Stipendien ja gar nicht, werden gar nicht berücksichtigt, weil das überhaupt keine Einkünfte sind. Und ja, entweder muss man da was ändern, weil wenn man eben Stipendien bekommen hat, kriegt man ja kein Elterngeld zum Beispiel. Oder man kriegt auch keine Rentenpunkte. Und es gibt so in den Lebensläufen von den deutschen oder hier ansässigen Künstlerinnen gibt es immer so die Phase, wo man sich über die Stipendien ganz arg freut. Und dann gibt es die Phase, wo man denkt, oh Gott, sollte ich nicht doch lieber irgendwie fragen, ob ich ein Honorar haben kann, weil die Künstlersozialkasse braucht es und ich brauche das für das und so weiter. Und im Moment, ich habe dann kurz noch in der Schwangerschaft eben eine Festanstellung angenommen, um überhaupt, deswegen unterrichte ich an der Uni, also das heißt mit eine lebenspraktischen Grund, warum ich eben an die zum Unterrichten dann gegangen bin, weil damit eben die Zeit des Mutterschutzes und so weiter wenigstens dann eben abgedeckt wird. Und das, also wie jeder normale Arbeitgeber das normalerweise gewährleistet, dass man halt für diese Lebensphase irgendwie abgesichert ist. Und das ist, hat mir, also ich jetzt, hat, macht mir das total Spaß und ich bin total froh, dass ich in der Uni bin. Und es ist natürlich auch ein geregeltes Einkommen, nicht so schlecht. Und aber was ich schon davor viel gemacht habe, ich bin auch organisiert hier im Bündnis für gerechte Kultur, Kunst- und Kulturarbeit. Das hat sich so ein Bündnis in Baden-Württemberg, was sich so in Corona gegründet hat. Und da bin ich auch Sprecherin von so 2 Arbeitsgruppen, einmal Arbeitsbedingungen und einmal Förderstrukturen. Und ich habe selbst eine kleine Arbeitsgruppe dort gegründet für Fördermodelle, die anstellungsähnlich sind. Und zwar, das ist, wurde viel auch verschrien, also ich würde jetzt Staatskünstler installieren wollen, aber also ich, also aus eigener Erfahrung, eine normale Bezahlung nach Tarifvertrag der Länder, die ich jetzt habe über eine Universität, denke ich auch, müsste man irgendwie installieren können an Kommunen, so dass man Kommunen Geld gibt, um sich Künstler ins Boot zu holen und Künstlerinnen, die eben diese Arbeit auf dem Land machen und in Gemeinden und so weiter. Da hatten wir so einen Slogan damals geformt, jedes Dorf ein Künstler. Es geht natürlich auch implizit auch darum, eben diese Häufung von künstlerischen Praxen und Kompetenzen in Großstädten so ein bisschen zu streuen und eben einen Anreiz für Künstlerinnen zu schaffen, eben auch mal für 1-2 Jahre in die Peripherie zu gehen und dort was zu machen. Da würden natürlich auch sowas wie soziale Plastik viel besser funktionieren, weil normale Ausstellungsflächen ja gar nicht vorhanden sind. Also da könnte man, da würden gleich dann eben Sachen im Wald und so weiter entstehen. Ja, das war so eine Arbeitsgruppe in Richtung, Künstlerin in öffentlichen Dienst. So. Was das natürlich so Planstellen irgendwo zu schaffen schwierig ist, ist uns allen natürlich klar. Aber ich glaube, langfristig kommt man da nicht drum rum, weil sonst verliert man. Also wir bilden ja ganz teuer Menschen aus an den Kunstakademien und wir können das gar nicht mehr einlösen. Also nicht mehr ernten. So.
Okay, vielen Dank. In diese beiden Themenfelder Einerseits das ganze Thema, das ist angesprochen, Stipendien, was passiert, wenn man Mutter wird, Vereinbarkeit der verschiedenen Systeme sozusagen und Anforderungen. Und dann hier nochmal auch die Frage der Kontinuität. Das erlebe ich zum Beispiel auch in meinen Projekten ganz oft, so diese Frage, wie hält man eben Künstlerinnen und Künstler auch in der Stadt, wo sie ausgebildet worden sind oder in der Region. Das hast du ja auch gerade indirekt angesprochen. Und auch nochmal vielen Dank für die vielen anderen Einblicke. Wir sind jetzt so langsam durch mit dem Podcast. Und bevor ich sozusagen alle verabschiede, würde ich dir gerne nochmal die Frage stellen, ob es noch irgendwas gibt oder irgendein Thema oder irgendein Aspekt, irgendeine Frage, die du gerne noch jetzt am Ende von unserem Gespräch nochmal auch unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest.
Jetzt haben wir so viele Sachen gestreift. Ja, ich möchte vielleicht nochmal sagen, dass es ganz toll ist, Künstlerin zu sein, und wenn man das studieren will oder das machen will, das ist super. Ich glaube, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich zu viel gejammert habe, ne? Dass man kein Geld hat und so weiter. Das stimmt natürlich alles auch. Aber es ist ein fantastisches Leben auf eine Weise auch, dass man sich das... Ich bin zum Beispiel selbst sehr viel auf Residenzen gegangen. Das ist was ich noch nicht erwähnt hatte. Und ich war sehr viel in der Welt unterwegs, in diesen Häusern, das sind auch alles, also die Residenzorte sind auch ganz arg wichtig für die Infrastruktur. Das haben wir natürlich auch hier in der Umgebung eben mit Schloss Solitude ganz prominent. Und das ist für meine eigene Werdung oder meinen eigenen Lebensweg extrem einflussreich gewesen. Also das, dass man einen Produktionsort hat und dass man einen Austauschort hat. Und dass man lernt auch über Leute und Orte ganz anders kennen, wenn man in so eine Gemeinschaft eingebunden irgendwo hingeht. Also das ist eine tolle Art von Sein und von Reisen und Dinge zu machen und dort eben auch Veränderungsprozesse in den Weg zu setzen, auf den Weg zu bringen.
Okay, Anna, vielen Dank für diesen noch abschließenden positiven Einblick in die Arbeitswirklichkeit von Künstlerinnen und Künstlern. Vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast, und alles Gute weiterhin.
Danke dir.
Und dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.